Als Erstes möchte ich meinem himmlischen Vater den herzlichen Dank aussprechen für die Möglichkeit, dass ich habe persönlich bei den Jugendbibeltagen dabei zu sein, auch eingeschlossen auch dieses Mal bei diesen Jugendbibeltagen. Ich schätze es immer mehr, weil in meiner Jugendzeit hatten wir sowas nicht. Und möchte auch hier es schätzen und nützen, und der Herr möchte auch diesen Zeit auch reichlich segnen. Mir fällt es freilich schwer, hier vorne zu stehen und etwas euch junge Leuten weiterzugeben. Einmal, man wird älter, man stellt die Frage auch, wie lange man noch unter den Jungen hier auch da sein kann oder wird. Aber ich nehme es als eine schöne Möglichkeit, dass ich hier sein darf. Und ich habe auch in diesen Jahren auch viel für mich gelernt. Es sind wertvolle Zeiten, und so wünsche ich, dass auch uns allen auch diese Zeiten auch zum großen Segen sein werden. Einmal fällt es auch schwer mir, wegen meinen Sprachmängeln. Auch andererseits, man kommt schon nicht mehr mit allen diesen Dingen, der ganzen Entwicklung, in der ihr junge Leute steht, in diesen Kämpfen oder Anfechtungen, die ihr heutzutage habt. Aber ich bin deswegen dankbar, dass da junge Brüder da sind, die in dieser Hinsicht euch mehr eine Hilfe sein können. Andererseits bin ich von Herzen dankbar, dass auch der Herr mich gefunden hat von Kindheit auf, dass ich mit ihm mein Leben verbinden konnte und auch reichen Segen mitnehmen durfte. Und es gibt Werte im Leben, die unveränderlich sind, genauso wie auch die Naturgesetze. So ist auch das Wort oder das Leben in Gott unveränderlich. Wie es war am Anfang, in den Anfangszeiten oder auch in den alttestamentlichen Zeiten. Zwar die Zeiten oder die Umstände haben sich verändert, aber es gab dieses Wort, das durch diese ganze Zeit auch bis zu uns gekommen ist und genauso lebendig ist, wie es gestern war, heute ist, so bleibt es auch. Und in dem können wir uns mehr auf dieser Ebene auch dieses Gespräch führen. Und ich wünsche, dass wir so ein Gespräch auch heute haben möchten, dass es von Herz zu Herz geht. Dass wir durch diese Leitung des lieben Heiligen Geistes auch tiefer noch erkennen, was Gott zu uns spricht oder sprach und spricht und was es noch uns weiter zu sagen hat. Vielleicht kurz auch noch so nebenbei, ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, nicht nur an diesen Tagen, auch an den vergangenen Bibeltagen, dass wir mit den Brüdern versuchen, im Voraus, vielleicht gleich nach diesen Jugendbibeltagen, monatlich einmal oder dann je näher, vielleicht öfters, Telefonkonferenzen zu machen und als Erste zusammen beten. Es ist etwas Köstliches. Das hat uns so in diesen Jahren verbunden, dass wir auch unter uns schon einen großen Segen auch da hatten und haben. Dann auch beten wir, was der Herr auch sagen will, welche Themen, und werden ungefähr die Themen erbetet und dann auch so mit Gebet ungefähr verteilt. Aber es gibt kein richtiges, dass es Konzept wäre oder eine Richtlinie, dass so und so sein soll. Wir machen es absichtlich, dass wir nicht binden den Heiligen Geist, sondern dass wir die Freiheit lassen bei all diesen Vorbereiten, was auch notwendig sind. Aber immerhin, dass es doch der Herr Jesus macht. Durch seinen lieben Heiligen Geist, wie er uns das Wort gegeben hat, wie er auch die Männer gebraucht hat, dass er es auch heutzutage tut. Dass er dann auch die Themen auch leitet, dass jeder in dieser Vorbereitung sich in Gebeten erbetet, was der Herr sagen will. Und erstaunlicherweise, schon in Vergangenheit haben wir es gemerkt, wie doch wie an einem Faden diese Themen ein nach dem anderen so verbunden sind, dass wir schon mit den Brüdern gesagt haben, wie doch der liebe Heilige Geist so wunderbar führt. Ja, und auch diese Tage schon haben wir gemerkt, ja, wie doch der Herr auch diese Planung der Gedanken auch schenkt, einem jeden, der auch hier im Dienste steht. Und ich glaube, dass er auch weiter tun wird. Dina hat schon eine gute Einleitung gemacht, auch zu diesem Thema, was heute auch das Thema bei dieser Stunde oder dieser Unterrichtseinheit sein wird. Und wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, das Thema heute ist: Stellet euch nicht dieser Welt gleich. Bevor ich zu diesem Thema weitergehe, möchte ich ein Zitat oder einen Gedanken aus einem Buch Biblische Betrachtung für jeden Tag vorlesen. Und hier heißt es: viele Wege, aber nur ein wahrer Weg. Viele Worte, wenig Wahrheit. Viel Schein und wenig Wesen und Leben unter den Menschen, weil Christus so wenig alles in allem ist. Man will nicht ganz und allein in Christus stehen, aus Furcht, man müsse in ihm wandeln, den Weg, der er selbst ist und den er gegangen. Man redet von der Wahrheit, aber wandelt nicht in der Wahrheit. Man will Christus zum Trost auf der Zunge haben, aber nicht als sein Leben und Wesen im Herzen. So kommt man nicht zum Vater, so geht man nicht ins Leben ein, weil man den wahren Weg, die Wahrheit und das Leben nicht hat. Eine eingebildete Reise, ein unbetretener Weg führt uns nicht zum Ziele. Da ich diese Gedanken gelesen habe, und die wurde vom Schreiber geschrieben Anfang des 18. Jahrhunderts, dann dachte ich, das passt doch ganz genau in unsere Zeit rein. Ist wohl heute nicht genauso, auch unter den Christen. Ah ja, es gibt doch viele Wege. Und man vergleicht es wie mit einer Bergsteigung. Oben an der Spitze ist ein Kreuz und man kann ja von allen Seiten antreten und dort hochkommen. Im natürlichen Leben vielleicht ja, schon. Aber die Bibel lehrt uns was anderes, dass es nicht viele Wege gibt, sondern insgesamt es nur zwei Wege gibt. Es war ein breiter Weg, auf dem alle Menschen gehen, und nur ein Weg, der schmale Weg zum ewigen Leben führt. Und ich glaube, dass diese Not oder dieses Problem, dass viele Wege, aber nur ein Weg, oder ein Schein, aber kein Leben, oder man will nicht ganz Christus nachfolgen, genauso auch vor 1000 Jahren war, oder auch vor 2000 Jahren, weil der Seelenfeind, er ruht nicht und überall sucht er auf jegliche Art und Weise, uns von diesem wahren Weg abzulenken. Aber wir haben schon gehört, dass auch gestern hat es Paul angeführt, dass die Menschen sollen nach der Wahrheit suchen. Weil der Seelenfeind hat schon von Anbeginn, anfangen mit Lüge, die Menschen verführen, und es hat ihm auch gelungen und gelingt es oftmals. Und deswegen sollen wir schon nach dieser Echtheit, nach der Wahrheit aussuchen, uns nicht betrügen lassen. Es ist schon schlimm genug, wenn wir vom Satan oder von Menschen betrogen werden. Aber Jakobus schreibt uns ein Wort, wenn ihr nachkommt, vielleicht schlagt auch auf, Jakobus 1, 22. Jakobus 1, 22, und da schreibt Jakobus: seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrüget. Ihr euch selbst betrüget. Ich denke, das ist doch schon schlimm, wenn man von jemandem betrogen worden ist, aber selbst sich betrügen. Man meint's, man hat's, man denkt, man geht, und dann am Schluss doch nicht ans Ziel zu kommen. Ist das nicht etwas Schreckliches? Und ich denke, dass wir dann sollen schon alles anwenden, um doch dann auch zu suchen. Wenn ich jetzt schon diesen Weg gehe, dann möchte ich auch zum Ziel ankommen. Wie komme ich zum Ziel? Gott sei Dank, dass der Herr uns das Wort hinterlassen hat, dass er uns Jesus gegeben hat, der auch der Weg ist. Und da wir auch kennen, diese Wahrheit oder diese Echtheit oder die Richtigkeit auch finden. Und so schlagen wir auf das Wort, das Apostel Paulus schreibt im Brief zu den Römern, Kapitel 12, 1. und der 2. Vers. Römer 12, 1 und der 2. Vers dazu. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber begebe zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gottes Wille. Hier sind jetzt diese Worte des heutigen Themas: Stellet euch nicht dieser Welt gleich. Ich glaube, dass ihr Jugendliche auch schon oft diese Worte gehört habt. Auch ich in meiner Kindheit oder Jugendzeit habe diese Worte oft gehört, sei es von den Eltern oder auch von den älteren Brüdern aus der Gemeinde. Und diese Worte waren eher angewandt, um, dass wir als Jugendliche äußerlich in der Kleidung uns dieser Welt nicht gleichstellen sollen. Ich denke, dass auch heute vielleicht auch irgendwie oder irgendwo auch noch diese Worte angewandt werden. Und ich möchte einfach jetzt auch versuchen, meine Gedanken euch weiterzugeben, wie der Herr mich auch in diesem Wort, in dieser Erkenntnis immer tiefer geführt hat. Wo ich damals diese Worte gehört habe, stellet euch nicht dieser Welt gleich, dann habe ich mir so vorgestellt, es ist eine Stellung, dass da ist ein Gläubiger, hier ist ein Ungläubiger, und wenn man sie anschaut und man soll sehen, hier ist ein Unterschied. Ja, wenn man jetzt nimmt ein Mädchen, dann ist eher, sie sind eher betroffen von der Mode mitgerissen zu werden mit dem Zeitgeist. Aber wir Junge sind vielleicht weniger. Es gibt auch moralische Menschen, die anständig, vernünftig sind, und da unterscheidet sich ein gläubiger Junge äußerlich nicht gleich so. Dieser Gedanke hat mich dann auch so beschäftigt, an was kann doch dann der Unterschied sein? Wenn ich jetzt ein Jugendlicher bin, dann müsste es auch an mir gesehen werden. Sicher an den Mädchen, dann ist es eher zu sehen, wie auch zur damaligen Zeit. Es war so, dass ein Gläubige manche Glaubensbekenntnisse noch das Kopfbedeckung haben und vernünftige Haar geflechtet, Kleidung anhatten, und dann hat man gleich sofort gesehen, ja, das ist eine Gläubige. Aber am Junge sieht man es nicht gleich sofort dran. Dieser Gedanke hat mich dann auch weiter beschäftigt, und dann kam auch das nächste Wort, das wir in Apostelgeschichte 11, 26 finden. Apostelgeschichte 11, 26. Hier wird beschrieben, dass nachdem Stephanus gesteinigt wurde, eine große Verfolgung war und die Jünger aus Jerusalem verstreut wurden an vielen Orten, aber sie blieben dort nicht jetzt im Verborgenen, sondern wie wir lesen, sie gingen hin und verkündigten Christus. Und so kamen einige von diesen Gläubigen auch an einen Orten, es waren mehr Griechen schon dort, einen heidnischen Orden, in Antiochien, und haben auch Christus verkündigt. Und da bekehrten sich einige Menschen unter diesen Heiden, oder nicht Juden jetzt, und entstand eine Gemeinde. Und da haben auch diese Geschwister oder die Gläubige hier sich gewandt an Jerusalem, an die Gemeinde, an Stammgemeinde, an die Brüder und gebeten, ob sie nicht Brüder hierher senden, um eine Hilfe den Geschwistern oder den entstandenen Gläubigen zu sein. Und sie sandten Philippus dorthin. Philippus kam dorthin und er, nehme ich an, dass er dann dran gedacht hat, nicht weit von hier in Tarsus befindet sich ein gewisser Saul, Paulus, der früher die Gemeinde verfolgt hat, ein eifriger Bruder, und dass die Gemeinde in Jerusalem ihn zuerst nicht so aufnehmen konnte, weil sie immer Bedenken hatten, ob auch die echte Bekehrung ist oder vielleicht das nur ein Hinterlist ist, dass er weiter die Gemeinde verfolgen wird. Und er floh oder ging nach Tarsus, war nicht weit da. Und Philippus geht, jetzt lesen wir in Apostelgeschichte 11, 26, und er ging dorthin, und da er ihn fand, führte er ihn in Antiochien. Und sie blieben bei der Gemeinde ein ganzes Jahr und lehrten viel Volks, daher die Jünger am ersten zu Antiochien Christen genannt wurden. Paulus, Philippus, arbeiteten hier in dieser Gemeinde, und man kann sich vorstellen, da eine blinde Gemeinde, erste Gemeinde unter diesen Heiden ist entstanden, und da lesen wir, dass die Jünger am ersten hier an diesem Ort Christen genannt wurden. Und dann kam der Gedanke, das waren Jünger, das waren Gläubige, die jetzt hier am Ort sich unterscheideten. Man schaut auf sie, und man hat sich Christi genannt. Zwar, das war kein begehrender Name, eher ein verächtlicher Name, weil zu damaliger Zeit wurde auch Jesus verfolgt. Auch alle, die diesen Glauben angenommen haben, die wurden verfolgt, verachtet. Und somit war auch dieser Name verächtlich gegeben. Christ, Nachfolger Christi. Und wir wissen aus der Schrift, dass viele, auch Juden, sich fürchteten, in den Bann zu kommen, wenn man Jesu Nachfolger wird. Und dennoch, sie schämten sich nicht, aber dieser Name kam als Erste. Das sind Nachfolger Christi. In ihnen haben sie gesehen, da ist Christus. Eine Stellung für mich wieder, dass sie mussten sich irgendwie unterscheiden, dass sie gemerkt haben und diesen Namen bekommen haben. In diesem Gedanken weiter beschäftigt, kann das Kleidung sein, kann das etwas sein, dass sie sich unterscheideten. Dann kamen so die Gedanken weiter oder die Suche, und dann kommt das Wort, was Jesus auch zu den Pharisäern und Schriftgelehrten gesprochen hat. In Matthäus 23, Matthäus 23, von Verse 25 bis 28. Vielleicht liest jemand aus der Mitte. Dankeschön. Hier auf einmal wurde mir klar, das Äußerliche ist noch nicht das Entscheidende. Dass die Schriftgelehrten Pharisäer, sie haben sich äußerlich sehr schön und fromm gekleidet, und äußerlich konnte auch keiner etwas ihnen, keinen Vorwurf machen, dass sie fromme Christen, nicht Christen, aber Gläubige sind, die die Gesetze Mose erfüllen. Aber Jesus sah tiefer hinein und Jesus merkte es und er sprach dann zu ihnen, ihr Heuchler. Es reicht nicht aus, wenn es nur von außen, ja, diese Form dargestellt wird. Es geht tiefer. Und wenn wir jetzt diesen zweiten Teil oder des zweiten Vers in Römer 12,1 lesen, ich habe es am Anfang in der Luther-Übersetzung gelesen, jetzt möchte ich es in der Schlachter 2000 lesen, Römer Kapitel 12, der zweite Vers. Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hier geht der Gedanke tiefer. Nicht nur eine Stellung einzunehmen, stellet euch nicht dieser Welt gleich, eine Stellung, sondern hier geht der Gedanke, passt euch nicht diesem Weltlauf. Ich glaube, es ist etwas verständiger, da ist nicht nur eine äußerliche Stellung, sondern es ist ein Weg, ein Weltlauf, wo die Menschen gehen irgendwie den Weg. Und dass hier Apostel Paulus erkannt hat, dass dieser Weg der Lauf der Welt ist und er zu den Gläubigen dann sagt, passt euch nicht diesem Weg an. Geht den anderen Weg. Schaut, das ist ein Gedanke, nicht, dass ich, ihr versteht mich richtig, dass man jetzt nicht gegen die Äußerlichkeit keinen Wert legt. Aber das ist nicht der richtige Weg, oder an den wir angehen, sondern es geht tiefer. Man kann durch Gesetze, durch Formen, irgendwie äußerlich diese Form, diesen Stand darstellen. Aber immerhin, wenn das Herz nicht da ist, dann ist man in den Augen Gottes ein, was sagt das Wort? Heuchler. Ein Heuchler. Man heuchelt. Man kann in die Versammlung kommen, man kann hier die gute, schöne Kleider anlegen, aber wenn man rausgeht, in den Alltag, dann immer wieder weitergehen und gleich der Welt sein. Und das ist ein Kampf im Menschen. Man will dennoch auch fromm zu sein, man will vielleicht auch nicht den Eltern oder der Gemeinde in Anstoß zu sein, versucht sich hier anzupassen. Aber dennoch, die Welt lockt so an, man macht doch immer noch gern mit. Und es schafft auch der Mensch nicht anders. Er wird immer in diesem Kampf dastehen. Und Paulus wusste es. Und wenn er hier sagt jetzt, dass wir diesen Weltlauf nicht gehen sollen, dann sagt er, wie, was hier erforderlich ist. Er schreibt hier, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern. Es muss sich ein Wesen verändern. Nicht eine Form äußerliche als erste, sondern das sind die Folge, was sein werden, sondern das Entscheidende ist da, das Wesen muss sich verändern. Wie soll sich jetzt unser Wesen verändern? Und er schreibt dann auch weiter, wie? Er schreibt hier, durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vernünftige Gottes Wille ist. Wir als Menschen haben die Möglichkeit zu erkennen den Willen Gottes, aber dazu muss eine Veränderung des Sinnes stattfinden. Apostel Paulus schreibt auf einer anderen Stelle, schlagen wir auf 2. Korinther 5, Vers 17, Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Die Gedanken haben mir oder diese Worte haben mir so geprägt in meinem Leben. Was verändert sich eigentlich in diesem Menschen? Er kommt zu Jesus und auf einmal wird er eine neue Kreatur. In der Schlachterübersetzung heißt es, er ist eine neue Schöpfung, eine totale Veränderung. Sieh, es ist alles neu, nicht ein Teil, nicht besser geworden oder in einige Dingen, sondern es ist ein Unterschied, total ganz anders alles geworden. Nur deswegen, weil Christus in sein Leben gekommen ist. Durch das Kommen des Herrn in sein Leben verändert es die Gesinnung, seine Gesinnung. Durch die Veränderung seiner Gesinnung erkennt er den Willen Gottes und hat auch die Kraft, auch dieses Wesen zu verändern. Möchten wir noch so stufenweise jetzt noch einiges betrachten, und der Gedanke, was bei mir heute auf dem Herzen liegt: Wir leben in einer Zeit, wo wir viel wissen wollen und viel wissen können. Es gibt so viele Informationen und Möglichkeiten, nicht so wie es früher war, wo man nur vielleicht Bücher oder Radio hatte. Heutzutage im Internet kann man alles holen, kann großes Wissen holen. Und es ist auch gut, wenn wir zum Teil manches wissen, ganz besonders, wenn wir wissen von der Größe Gottes, wie uns gestern auch dargestellt wurde. Je mehr wir von dem wissen, das ist ja sehr gut, dass wir Gott wissen, wie groß er ist. Oder Christus, dass wir ihn wissen. Auf die anderen Dinge vielleicht, dass wir weniger Zeit vergeuden. Aber was mein Gedanke heute ist, sich wissen. Kenne ich mich? Kennst du dich? Kennst du dich wirklich? Und so durch das Wort Gottes möchten wir uns jetzt auch durchbriefen. Das heißt hier jetzt, wie wir gelesen haben, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Was geschah eigentlich hier? Wissen wir, dass wir Menschen ein Doppelwesen sind? Dass in uns noch ein Mensch lebt? Und wir sehen den äußeren Menschen. Auch gegeneinander schauen wir an, wir sehen nur den äußeren Menschen, den inneren Menschen sehen wir nicht. Gott aber sieht die beiden Menschen, den inneren und den äußeren. Wir Menschen pflegen den äußeren Menschen, pflegen sorgfältig, oftmals vielleicht zu sehr, aber Jesus, er pflegt und sucht unseren inneren Menschen. Zu dieser Bestätigung möchten wir dann auch einige Bibelstellen jetzt zur Bestätigung auch noch vorlesen oder anschauen. Weißt ihr, kommt ihr nach, euch notieren ein wenig, oder wie jetzt der erste Gedanke war, wie ich mir so notiert habe, die Stellung, was man einnimmt, jetzt bezugsweise zu diesem Wort, der zweite Gedanke, dann war der Weltlauf, es sind einige Bibelstellen dazu gegeben. Jetzt der dritte Punkt, wie ich es mir notiert hatte, die neue Kreatur und Schöpfung. Und jetzt unter diesem Punkt 4, der innere und der äußere Mensch. Als erstes schlagen wir das Wort des Apostel Paulus zu den Ephesern auf. Epheser 3. Epheser 3, von Vers 14 bis 16. Wenn jemand bitte aus der Mitte auch nochmal lesen würde.
Der Herr wollte ich meine Kinder vor dem Vater und das Herrn nicht umsetzen, der rechte Vater ist über alles, auch unsere Kinder heißen, die mit mir zu erklären, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden in seinem Geist und in den Himmel.
Dankeschön. Hier schreibt Apostel Paulus, dass er Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Ich habe eine Bemerkung bekommen, man sollte das Wort inwendig nicht gebrauchen, es ist bei den jungen Leuten nicht so verständlich, aber es steht eigentlich in der Bibel, ich denke, dass ihr ziemlich auch Luther-Übersetzung gebraucht. Aber Schlachter-Übersetzung schreibt an dem inneren Menschen. Er schreibt hier, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Ihm lag es am Herzen jetzt nicht, dass es ihnen äußerlich gut gehen sollte, obwohl er auch hier einiges auch dazu tat, weil eine Not war in Jerusalem, dass sie auch Gaben mitgeteilt hatten. Aber es lag ihm nicht das Irdische am Herzen, sondern ihm lag es hier, dass auch die Gläubige hier in Ephesus, da war in der Zeit auch eine größere Gemeinde entstanden, und sein Herzensverlangen war, dass sie stark werden an den inneren Menschen, den inwendigen Menschen. Auf einer anderen Stelle schreibt noch Paulus 2. Korinther 4, 16. Liest jemand? Merkt es, auch Paulus hat das erkannt, dass der Mensch Doppelwesen ist. Er hat einen inneren Menschen, er hat einen äußeren Menschen, aber sein Verlangen und Sehnen war jetzt hier, dass wir nicht schauen auf diesen äußeren Mensch. Ich wusste es auch nicht, aber gestern wurde es gesagt, dass bis 25 Jahre wächst nimmt zu noch der Mensch, aber dann baut er schon ab. Dann heißt es ja, was hat dann auch für einen großen Wert auch unser äußerer Mensch. Und hier steht es auch geschrieben, darum werdet nicht müde, sondern ob unser äußerer Mensch verdirbt. Und das wissen eindeutig ein jeder, dass er irgendwann auch sterben muss. Und wenn auch der biblische Maßstab uns sagt, 70 hoch 80 ungefähr, viele erleben auch dieses Alter nicht, vielleicht manche ein wenig älter, aber immerhin er ist sterblich, er vergeht, verdirbt. So wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Da können wir schon sehen, jetzt wenn in unserem Leben ich ein Doppelwesen bin, es ist ein innerer Mensch, ist der äußere Mensch, welcher Mensch ist wertvoller? Äußere Mensch, der vergänglich ist, dem wir so viel Zeit und Pflege widmen, oder der innere Mensch, der da nicht vergänglich ist. Wenn wir jetzt in die Schöpfung reinschauen und wir lesen in 1. Mose 2, 17, vielleicht noch ein Gedanken für ihr, dass wir gleich vielleicht zu diesem Punkt kommen, von diesem Entstehen der zwei Menschen. In 1. Mose 2, Vers 7, da lesen wir, ich lese es kurz vor, und Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erdenkloß. Das war der äußere Mensch. Ja, wir können uns vorstellen, Gott nahm diesen Staub, Erdenkloß, und formt ein Gestalt, macht den Leib, Augen, Füße, Nase, und dann lesen wir weiter, und blies ihm ein, den lebendigen Odem in seine Nase. In diese Form, was da einfach tot da war, nimmt er und bläst diesen Odem, seinen Odem ein. Und also wird der Mensch eine lebendige Seele. Lebendige Seele, da entsteht dieser innere Mensch. Es war eine gesegnete Zeit. Es wird in der Schrift nicht beschrieben, wie lange der Mensch in der Gegenwart Gottes gelebt hat. Da war Freude, Friede. Der Mensch hat sich wohlgefühlt, er hat keine Angst gehabt vor Gott. Aber dann kam die Prüfung oder die Versuchung, und dann sehen wir, dass Gott hat das Wort gesprochen und gesagt, dass ihr kennt von all diesen Bäumen, die Frucht nehmen, genießen, aber von einem Baum nur, Erkenntnis des guten Wesens sollt ihr nicht nehmen, essen. Und sie wussten es ganz genau, weil wo der Versucher, der Teufel in der Gestalt der Schlange kam und so anlockend hingewiesen hat auf die schöne Frucht dieses verbotenen Baumes, dann sagte zuerst, nein, uns wurde verboten. Uns hat Gott gesagt, dass welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. Dann sehen wir, wie listig dann der Teufel kommt. Mitnichte. Ihr werdet nicht sterben. Im Gegenteil, ihr werdet erkennen, mehr Erkenntnis bekommen. Und unterscheiden zwischen guten Wesen, ihr werdet wie Gott werden. Und da sehen wir die Versuchung, wie sie dann anlockend an sie kam und sie vergaß oder stellt in Frage die Worte Gottes. Und anreizend greift sie nach dieser Frucht. Ich denke vielleicht am Anfang, meiner Meinung so, oder Vorstellung, vielleicht hat sie noch Bedenken gehabt, wenn ich jetzt reinbeiße und der Tod da ist. Weil so hat Gott gesagt, sie beißt hinein und tatsächlich, sie stirbt nicht. Voll Freude gibt es ihrem Mann, er beißt rein und da ist nach dem Worte Gottes das geschehen, was Gott gesagt hat. Der äußere Mensch ist nicht gestorben, aber der innere Mensch war gestorben durch diesen Ungehorsam. Durch diese Tat, die sie getan hatten, ist dieser lebendige innere Mensch gestorben. Er war tot. Es heißt, er hat diese Verbindung mit Gott verloren. Und da hat angefangen ein anderes Leben. Zwar vielleicht jetzt so eine Frage. Wie verhalten sich der innere Mensch zu dem äußeren Mensch? Leben Sie in Frieden? Verstehen Sie sich gut? Wie meint ihr? Habt ihr Erfahrung gemacht in eurem Leben?
Ich denke, der innere Mensch wird von uns Menschen in gewissen Weise beherrschen.
Schließen Sie Kompromisse? Leben Sie in Frieden? Haben wir eine Bestätigung im Worte Gottes? Und zwar in Galater 5, 17. Galater 5, Vers 17. Liest jemand das?
Das Fleisch benötigt gegen den Geist, und der Geist gegen das Fleisch. Diese widerstehen, meine Freunde, dass ihr nicht das tut, was ihr wollt.
Merkt ihr? Der äußere Mensch, das ist unser Fleisch, der äußere Mensch. Der innere Mensch, das ist der Geist. Und sie leben nicht friedlich. Sie leben dasselbe, sind widereinander. Und wisst ihr, der größte Kampf, den wir hier auf dieser Erde haben, haben wir nicht mit Feinden von außen zu kämpfen, sondern mit diesem Feind, der in uns ist. Den müssen wir besiegen. Aber mit unserer Kraft können wir nicht besiegen. Mit diesem Sündenfall ist der innere Mensch gestorben. Er wurde tot, weil er keine Verbindung mehr mit Gott hatte. Und das Fleisch, der äußere Mensch, hat die vollkommene Macht übernommen. Oder anders gesehen, die Sünde hat die Macht übernommen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wie Paulus dann schreibt in zu den Römern Kapitel 7. Ich möchte es nur so kurz erwähnen. Und er schreibt da, ich elender Mensch, das, was ich tun will, tue ich nicht, sondern das, was ich nicht tun will, das tue ich. Warum? Weil in mir die Sünde wohnt. Das Fleisch, die Macht der Finsternis, die Sünde ist nicht eine Tat, die wird Übertretung jetzt genannt, weil die Menschen übertreten haben dem Worte des Gottes, sondern es ist eine Macht, die den Menschen bindet, die den Menschen in Knechtschaft hält. Und so hat auch die Sünde dann diese Macht genommen und hat sich auf den Thron gesetzt des Herzens den Menschen. Der geistliche innere Mensch war tot. Er war unterjocht. Er war in Sklaverei, tot. Und geherrscht hat die Sünde, die Macht der Finsternis, der äußere Mensch. Und diese Sünde oder diesen Tod kam nicht nur in das Leben von Adam und Eva, sondern es durchdrang in die ganze Menschheit hinein. Diese Bestätigung können wir auch in Römer 5, Kapitel 12 finden. Römer 5, Vers 12. Derhalben, wie durch einen Menschen die Sünde ist gekommen in die Welt und der Tod durch die Sünde, und ist also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, dieweil sie alle gesündigt haben. Alle Menschen in der Knechtschaft, Gefangenschaft, der innere Mensch ist tot, gequält, er kann nichts mehr da, er ist gebunden, er muss das tun, was die Sünde, das Fleisch bestimmt. Ihn aber, wenn auch tot, aber dennoch der Geist, der in der Knechtschaft da ist, seufzt nach anderem. Er weiß, was anderes ist. Er hat's erlebt, dieser Friede, diese Freude. Keine Angst vor Gott, das alles ist verloren gegangen. Er sehnt sich nach dem. Ich elender Mensch, schreibt Paulus, wer wird mich von dem befreien? Gott sei Dank, dass unser himmlischer Vater wusste, dass wir Menschen aus dieser Macht der Finsternis, aus dieser Sklaverei nicht frei werden können. So stark ist diese Macht. Aber er hat einen wunderbaren Erlösungsplan vorgesehen, ehe denn die Welt gegründet wurde, und hat ihn auch durchgeführt, vorbereitet durch diese viele Zeiten, Jahrtausende des alttestamentlichen Zeiten und dann in Jesus Christus zur Vollendung gebracht. Wo Jesus Christus dann kam und auch diesen Bann gebrochen hat. Mit seinem Opfer, das er gebracht hat, hat er dann auch diese Ketten der Macht der Finsternis gebrochen. Und er bietet die Freiheit jedem an, der zu ihm kommt und die Freiheit bekommt. Und in diesem Moment, wo der Mensch jetzt kommt, geknechtet in der Gefangenschaft zu Jesus, sprengt er ihm diese Ketten. Er stürzt diesen König dieser Welt, der Fürst dieser Welt, von dem Throne ab und dass die Seele wird lebendig. Der Geist wird lebendig. Er kommt jetzt zum Herrschen und das Fleisch muss sich unterstellen. Und in dem Moment, wenn solch eine Wiedergeburt, wie wir nennen es, oder neugeboren werden, durch Jesus Christus geschieht, verändert es das Leben des Menschen total. Es ist nicht nur jetzt gepflegt, dass wir zum Beispiel schauen, was ist eigentlich der äußere Mensch. Vielleicht schauen wir rein, wie war er, der äußere Mensch. Schlagen wir Galater auf, Kapitel 5. Von Galater 5, von Verse 19. Liest jemand?
Oftmals aber die Werke des Leibes, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Lüge und Streit, setzen sie vor Leib, Feindschaft, Streit, Eifersucht,
Danke. Schaut mal, das war die Frucht oder ist die Frucht des äußeren Menschen. Dort, wo der innere Mensch tot ist, der äußere lebendig da ist. Und sein Leben, sein Wesen produziert diese Frucht. Ich glaube, hier schreibt Paulus nichts etwas Besonderes, weil wir das Gleiche erleben auch in unserer Zeit. Ist das nicht auch so? Hader, Neid, Zauberei, Abgötterei, Zorn, Zank, Zwietracht, Saufen, Fressen. Das sind die Werke des Fleisches. Wenn jetzt aber der Herr in das Herz kommt und stürzt diesen König auf dem Throne, der Fürst dieser Welt, dieser Finsternis, dann zerstört er diese Werke. Und wenn Jesus jetzt in sein Leben kommt, kommt ein ganz anderes Leben. Christus und dann die volle Erlesung schließt noch, wir haben es auch gehört, dass der Weg zum Heil, das ist dann auch nach dem schließt ein, dass auch Erfüllung voll mit dem Heiligen Geist. Und wenn jetzt der Heilige Geist, Christus, ins Herzen reinkommt, es verändert den Menschen, Doppelwesen, auch sichtbar, total. Diese Frucht oder diese Werke, was er früher getan hat, die sind auf einmal fremd und an seinem Leben zeugt er die Frucht des Geistes, die wir jetzt finden im Vers 22. Ich glaube, dass ein jeder kennt sie wahrscheinlich auswendig, aber lesen wir trotzdem. Liest jemand Vers 22? Sind das nicht ganz andere oder ganz andere Frucht gegenüber diesen Werken des Fleisches? Durch diesen Sündenfall hat als erster der Mensch den Gehorsam verloren, weil das erwartete Gott, dass der Mensch soll gehorchen. Eigentlich war ausreichenden Früchten. Der Mensch hätte ganz gut leben können. Aber es reizte ihn, das eine Verbotene, was Gott ihm auch als Prüfung gestellt hat, und er fiel in dieser Versuchung. Und dieser Ungehorsam hat auch diese Folgen gebracht, der Veränderung in den Menschen. Anstelle dieses Gehorsams, was am Anfang in dem ersten Menschen, der nach dem Bilde Gottes war, er jetzt das Bild des Menschen, des Adams bekommen hat, in dem jetzt Eigenwille, Herrschaft an die Stelle des Gehorsams kam, Ungehorsam, oder an die Stelle der Liebe dann Eigenliebe da ist. Man muss sich durchsetzen, man suche nur für sich. Ja. Keuschheit, der Begriff, der fremd geworden ist. Zum Teil manche Bibelübersetzungen übersetzen auch dieses Wort Keuschheit schon auch anders, und zum Teil vielleicht Selbstbeherrschung oder an, aber immerhin Keuschheit, etwas Heiliges, etwas Reines. Und es ist nicht nur ein inwendiges Umändern des Wesens, wohin auch ich hinkommen möchte, dass nicht diese äußere Veränderung, die wir mit Satzungen und Gesetzen, Geboten erreichen sollen, sie werden wir nie erreichen, weil auch die Gesetze Mose haben die Menschen nicht verändern können. Sie hatten dennoch ein steinernes Herzen. Aber wo Jesus ein fleischernes Herz gemacht hat, da geschah eine Veränderung. Veränderung des Wesens, des Sinnes, dass sie aus dieser Blindheit, in der sie beherrscht waren, dieser Finsternis, auf einmal sehen konnten, sehen, wie es in Gottes Augen ist, wie es in dieser Herrlichkeit und Schönheit ist. Und der Mensch äußerlich sich verändert. Keusch, es ist eine Tugend. Es ist eine Frucht dieses Geistes. Gina hat diese Bibelstelle erwähnt, wenn auch manchmal die Jugendlichen die Frage stellen, ja, wo sind die Grenzen? Wie soll man sich kleiden? Das stellt die Frage der äußere Mensch. Der inwendige Mensch oder der innere Mensch wird diese Frage nicht stellen, weil er in dieser Nähe mit Gott lebt, dass er Licht davon hat, dass er in solch ein Verhältnis mit Gott lebt, dass er weiß, was Gott von ihm erwartet. Und wir haben diese Bibelstelle auch gehört, dass wir sind teuer erkauft, darum preiset Gott an eurem Leibe, dass wir als Christi da nicht nur einen Namen tragen, vielleicht äußerlich gesehen, er ist ein Christ, sondern sie sehen tatsächlich, hier ist ein anderes Wesen, hier ist anderes Benehmen, hier ist ein anderer Blick, hier leuchten die Augen anders. Das sind schon die Kennzeichen, an denen man erkennt, das ist ein Christ. Früher haben die Geschwister gesagt, wenn man sich begegnet hat mit wirklich heiligen Geschwistern und dieser Gruß, preis dem Herrn, es ging wie ein Strom durch den Leib. Irgendwie so heilig war es. Eine Veränderung da, ein Wesen. Und sicher, da braucht man keine Gesetze mehr, dass man die Kleidung so und so oder hier und da, sondern da ist eine Klarheit. Und jeder will dann wohlgefällig dem Herrn zu sein. Der innere Mensch, der sucht, den Willen des Herrn, Gottes zu erfüllen. Er ist glücklich in dem. Das ist eine ganz andere Welt. Und die Welt beherrscht ihn nicht mehr. Diese Interesse verlieren ihren Wert. Und kommen andere, verlangend, sehnen. Aber das kann nur geschehen, wenn eine Wiedergeburt, eine wirkliche Wiedergeburt stattfindet, wenn wirklich auch dieser innere Mensch lebendig wird, es nicht nur eine Form ist, dass man, ja, vielleicht, ich muss mich bekehren, aber das nicht durchgedrungen. Wenn das Leben nicht reingekommen ist, gibt es keine Veränderung. Deswegen wünscht man einen jeden von uns, dass wir doch auch die richtigen Werte legen. Der äußere Mensch verdirbt. Es lohnt sich nicht so viel Zeit ihm zu widmen, zu geben, sondern der innere Mensch, der nicht stirbt, der Mensch, der heute schon hier Frieden und diese Gegenwart Gottes haben kann. Und dass auch er hier, auch diese Freude in diesem Leben, in diesem Dienste, das kommen wir vielleicht noch auch anschließend noch dazu. Aber wir sehen dann, dass diese Veränderung sichtbar da sind. Keusch, Selbstbeherrschung. Oder früher war er sanftmütig. Warum können wir das erkennen? Weil Jesus kam auf diese Erde, er war gleich wie wir Menschen. Auch versucht und in gleiche Verhältnisse. Aber wir sehen, dass er anders war in dem, dass er in die Versuchung nicht fiel. Dass er durchgehalten hat, ohne Sünde. Und wir Menschen haben das Bild Gottes schon verloren. Wir haben das Bild Gottes nicht mehr vor Augen. Wir haben nur um uns überall, wir haben nur das Bild des Adams, des Gefallenen, des sündigen, äußeren Menschen. Aber das Bild des inneren Menschen. Und da kommt Christus. Christus, der uns wieder das Bild Gottes bringt. Das Bild, in das am Anfang der Mensch geschaffen wurde. Und er lebt da, unter den Menschen. Und er zeigt dieses Bild Gottes. In seinem Wesen, in seinem Handeln, in seinem Reden. Und er spricht auch, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Eine Eigenschaft, die der äußere Mensch total verloren hat. Da gibt's keine Demut, da ist im Gegenteil Stolz. Und man kämpft durch, um etwas zu sein, sich demütigen, fremd den Menschen. Und Jesus weist ganz besonders darauf hin, dass ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ein vergebendes, ein versehnliches Herz, das ist auch dem äußeren Menschen auch fremd, im Gegenteil Zorn, Zank, was da herrschen. Das sind diese Veränderungen, was geschehen, was wieder in einen Wiedergeborenes, in wiedergeborenen Menschen, den Inneren, dann zum Vorschau kommen. Und wisst ihr, dass bei uns Menschen, der äußere Mensch ist nur eine Schatulle. Der Kern, das Wertvolle ist die Perle, der in der dieser Schatulle da ist. Deswegen soll auch unser Sehnen und Verlangen sein, dass diese Perle, dieses Edle, was auch vor Gott wohlgefällig ist, das unsterblich ist, das auch ein Leben hat, dass es lebendig da ist. Dann kommt der nächste Gedanke. Ja, wie kommt man zurecht? Man steht ja, wie Paulus schreibt, in einem Kampf zwischen dem äußeren Menschen, dem inwendigen Menschen. Wie kommt man hier zurecht? Es ist ein Kampf. Und Paulus schreibt auch hier in dem 12. Kapitel, Vers 1. Liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer. Zum Bedauern muss ich sagen, dass wenig darüber heutzutage in den Predigten, allgemein meine ich, das Wort angewandt wird. Immer mehr wird hingewiesen, du bist ein Mensch, du musst etwas anwenden, du musst Kraft bei dem Herrn nehmen und du musst durchkämpfen, du musst ein Christ werden. Das Wort sagt uns ganz anders. Das, was man nicht annehmen will, nicht gerne annehmen will, zum Opfer. Aber es geht nicht anders. Durch die Barmherzigkeit Gottes, schreibt Apostel Paulus, dass er wünschte, begebet euch zum Opfer. Was bedeutet das zum Opfer? Da muss jetzt ein Kampf gekämpft werden. Wenn der innere Mensch jetzt das Leben bekommen hat, der äußere Mensch kämpft dagegen. Ja? Dieser Kampf können wir nicht besiegen. Den Sieg will uns der Herr geben. Und der Sieg ist euch gegeben. Dass der Herr uns nicht nur das Wollen gibt, sondern er will uns auch das Vollbringen geben. Den wahren Sieg bekommen wir dann auch durch den Heiligen Geist, der dann in uns reinkehrt, den wir auch freiwillig in uns aufnehmen und sagen, ich schaffe es nicht, weil Jesus auch sagt, ohne mich schafft ihr es nicht. Wir sollen auch keine Anstrengung annehmen, vergeblich. Ich weiß zu meiner Zeit, noch zur Jugendzeit, ich war bekehrt als Kind und vielleicht nicht noch solch ein Verständnis gehabt wie dann in Erwachsenenjahren, aber immerhin das Sehen und Verlangen war, ich will doch Gott wohlgefälliges Leben führen. Und immer wieder kam es zum Abrutschen. Hier und da gab es Niederlagen. Man wollte, man strengte sich an. Ich habe es schon diese Tage auch erwähnt gehabt. Es war so üblich, weiß nicht, wie es heutzutage ist, so Neujahr, so Weihnacht, Übergangsneujahr. Dann hat man so Wünsche oder Vorsätze sich vorgenommen. Ja, das Jahr ist zu Ende, man schaut zurück und wie ein Blatt, das versudelt ist, hier und da war eine Niederlage und jetzt neues Jahr, beginnt neues Blatt. Jetzt aber will man, dass es sauber bleibt. Herr, gib mir, hilf mir, dass ich mehr Liebe üben möchte oder je nachdem, was man gefühlt hat, wo man auch die Schwachheiten hatte. Man strengte sich an. Und dann vergeht Woche, Monate, vielleicht noch mehr und dann wieder Niederlage. Enttäuscht wieder. Und so immer wieder, immer wieder. Bin dankbar Gott, dass auch die Brüder zur damaligen Zeit das volle Evangelium oder das volle Erlesungswerk verkündigt hatten und gesagt haben, wenn wir auch das wiedergeboren sind, dass wir allein nicht durchkommen. Wir brauchen noch das Erfülltwerden mit dem Geiste Gottes, mit dieser Kraft von oben, dass er dann auch in unseren Herzen eine Reinigung stattfindet. Weil da noch, wenn auch abgestürzt ist, dieser Baum, dass doch immer wieder bei Gelegenheit können dann auch wieder die Sprossen wieder Zweige schlagen. Um das dann auch zu bereinigen, wir sehen oft nicht, kennen uns nicht so, Aber der Seelenfeind kennt uns. Und das, um zu vorbeugen, sollen wir uns ihm anvertrauen, sagen, kehre in mein Herz, nehme mein Leben in deine Hand. Schon David, der König David zu seiner Zeit, er wusste, dass er kennt sich noch nicht so. Er bittet und betet seinen Gott und sagt, erforsche mich, briefe mich, wie ich es meine. Dass auch hier wir erkennen, ich versuche es, aber komme nicht weiter. Heiliger Geist, hilf mir dann. Nehme mich in Besitz. Vielleicht hier ein Gedanken. Apostel Paulus schreibt hier, Lukas schreibt es in Apostelgeschichte, wo Jesus spricht, und der Heilige Geist wird kommen zu Pfingsten und ihr werdet eine Kraft bekommen, meine Zeuge zu sein. Und manche stellen es auch vor, dass ich bekomme irgendwelche Kraft und mit dieser Kraft kann ich jetzt dann Sieg führen. Dann scheint es immerhin, dann bin ich immer noch da am Werk. Dann tue ich mit dem Heiligen Geist etwas. Aber eigentlich sieht es tiefer ein. Nicht, dass wir ihn nehmen, sondern dass er uns in Besitz nimmt. Gegebet euch zum Opfer, dass ich jetzt völlig und ganz auch kapituliere mit dem äußeren Menschen, sage, nein, ich will nicht mehr weiter diese Werke der Finsternis des Fleisches zu tun. Ich will, dass es gestorben bleibt. Ich gebe es zum Opfer. Ich weihe ihn ganz dir, nehme ihn in Besitz, forme du mich jetzt, wie du es willst, nach deinem Bilde. Weil er erwartet, dass wir nach dem Bilde Jesu Christi gestaltet werden. Wir schaffen es nicht, aber der Geist Gottes tut es. Tut auch in diesen Zeiten, dass er uns formt dann. Aber wir müssen diesen Willen dazu geben. Wir müssen uns weihen, auf den Altar legen und sagen, Herr, nimm, der Leib soll jetzt nicht diese Dinge treiben, was zu Unehre deiner ist, sondern dass es zu deiner Ehre da ist. Paulus schreibt so schön, weil er schreibt zu den Korinthern, wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel Gottes ist? Dass unterjocht dieser König, der Fürst dieser Finsternis jetzt gestürzt, gekreuzigt, zum Opfer gegeben ist. Und er jetzt, diese Schatulle oder der äußere Mensch, ein Tempel Gottes wird. Ist das nicht eine Ehre, dass Gott in uns wohnen will, dass Christus in uns wohnen will, dass der Heilige Geist in uns einkehren und uns dann auch gebraucht, uns als Erste formt nach seinem Ebenbilde, nach Bilde seines Jesu Christi. Dass wir dann auch durch den Heiligen Geist, dann brauche ich nicht Vorsätze nehmen und ach, jetzt möchte ich mehr Liebe üben oder ich will freundlicher sein, sondern wenn der Heilige Geist in mein Herz eingegangen ist, eingekehrt ist, wenn der innere Mensch lebendig geworden ist und geleitet durch den Heiligen Geist, dann ist die Frucht Gottes, des Geistes da. Dann bekommen wir diese göttliche Liebe in unser Herz, weil der Heilige Geist da ist. Und das, was in dem Menschen innen ist, das kommt nach außen. Es kann nicht anders sein. Der äußere Mensch, er bringt das, was wir in den inneren Menschen haben. Wenn das verkehrt ist, wenn es noch der Finsternis dient, dann sind auch die Werke da. Und andersrum, wenn jetzt der innere Mensch lebendig geworden ist, ist der äußere Mensch jetzt auch entsprechend total anders geworden. Deswegen können wir auch verstehen, warum Paulus auch schreibt hier, ist jemand in Christus, so wird er eine neue Kreatur, neue Schöpfung. Es verändert sich total alles. Der äußere Mensch verändert sich. Da kommen diese Eigenschaften der göttlichen Liebe. Der Mensch hat zwar eine gewisse menschliche Liebe, aber die Liebe ist beschränkt. Lieben, die mich lieben, die Feinde hassen. Das war schon im Alten Testament, so Gesetzen Moses. Aber hier wird ein anderes Herz, eine andere Liebe, göttliche Liebe, christliche Liebe. Er liebt auch die Feinde. Er hat Christi Gesinnung, dass er dann auch sucht, wo er kann, auch da zur Verfügung sein, die verlorene Seelen auch mithelfen zu retten. Weil er erkennt, dass das ist der Auftrag Jesus. Dazu ist Jesus auf die Erde gekommen. Und da erkennt man, dass ich bin jetzt da, ich bin ein Glied am Leibe Christi. Ich bin eine neue Kreatur. Sicher ist das nicht jetzt, dass wir ohne Kämpfe sind, ohne Versuchungen sein werden. Der Seelenfeind wird versuchen, von allen Seiten uns anzugreifen. Und das ist notwendig, dass wir dann auch ganz bewusst, wenn wir zum Opfer gegeben haben den Leib, dass wir dann auch ihn tot belassen und nicht mehr zurückholen, nicht mehr wieder mit diesen Dingen der Finsternis uns verbinden. Wir haben es, glaube ich, die Tage schon auch Ermahnungen bekommen, wir sollen fliehen, diese Stellen, diese Orten, wo die Sünde da ist oder wo die Gefahren da sind. Ich möchte so einen Gedanken jetzt noch vielleicht vorlesen, was ich mal gelesen habe. Und es heißt hier, ein Sträfling sagte einmal zu einem Gefängnispfarrer: Meine Schwierigkeiten kamen daher, dass ich in Kneipen ging. Ich wurde jedes Mal in einen Streit verwickelt und landete schließlich im Gefängnis. Hat euch jemand gezwungen, gerade diese Umgebung immer wieder aufzusuchen? Stellte er die Frage ihm. Hat dich jemand dorthin gezwungen? Hat er gesagt, eigentlich nein. Wenn wir eine Schwäche haben, Alkohol, mit listenden Gedanken zu kämpfen, sollten wir die Orte meiden. Für jede Sünde gibt es bestimmte Orte, bestimmte Umgebungen, bestimmte Menschen, die unsere Widerstandskraft herabsetzen. Wir tun gut daran, wenn wir sie meiden. Der Sünde aus dem Wege gehen. Jesus hat nicht umsonst die letzten Worte, die er zu den Jüngern gesprochen hat, er hat nicht jetzt besonders auf die Lehre, auf das Reich Gottes, obwohl er viel darüber gesprochen hat, aber das Wesentliche, das Wichtige, wo er ihnen hinweisen oder mitgeben wollte, er sagte, wachet und betet. Wachet und betet. Es heißt, wir sollen wachen über das Opfer, was wir gebracht haben. Es soll dort bleiben, nicht mehr zurückhalten. Wir sollen wachen, dass dieser Tempel Gottes, er soll heilig bleiben. Der äußere Mensch, er soll der Tempel Gottes bleiben. Sicher werden Versuchungen da sein. Und wie auch damals die Christen verachtet waren, es wird auch heute der Name des Christen nicht geachtet. Und wenn wir auch in einem Land leben, wo die Freiheit ist, Gott sei Dank, wir werden nicht so verfolgt. Aber ob es uns auch in allem zum Guten dient, ist eine Frage. Da wir vielleicht versucht werden, von anderen Seiten, wo wir nicht wachsam sind und nachlassen, verunreinigen den Tempel, unser äußeren Menschen wieder zurückholen, dem Geist Gottes betrieben und er sich zurückzieht, wachet und betet. Und wenn man sich entschlossen hat und entschieden hat, Herr, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, kehre du ein, wohne du in mir, hilf mir, schenk mir zum Wollen das Vollbringen. Er tut es, aber dann bewahre es. Was für mich auch ganz besonders wichtig wurde, auch aus diesem Wort, aus diesem zwei Versen, die wurden mir immer klarer. Einmal schon, wie erwähnt wurde, das ist nicht nur eine Stellung, die äußerlich wir versuchen irgendwie herzustellen, wir schaffen es sowieso nicht. Aber dass wir wirklich erkennen, dass wir, es ist ein Weltlauf, dass wir uns diesem nicht anpassen, sondern dass wir durch diese Erkenntnis, die uns geschenkt wird, erleuchtetes Gesinnung, dass wir dann auch briefen und tun den Willen des Herrn. Ein Gedanke erwähnt Jesus, wir sollen ja eigentlich nicht immer Kinder bleiben, weil wir anfangen und wir freuen, wir sind Kinder Gottes geworden, wir sind versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Es ist etwas Wunderbares, was geschieht, dass wir in der Welt, aber nicht von der Welt, dass wir in einer Welt leben, wo Freude, Friede, Gerechtigkeit lebt und dass auch hier unter dieser verkehrten Welt Lichter sind. Dass auch diese Finsternis keine Macht hat, weil die Licht ist stärker wie die Finsternis. habt ihr wahrscheinlich gemerkt, wenn ihr in ein Zimmer in Dunkles reinkommt und wenn ihr das Licht einschaltet, wo ist die Finsternis? Sie muss verschwinden. Deswegen brauchen wir auch uns nicht fürchten von der Finsternis. Wir sollen auch nicht uns begeben in den Kampf mit ihm, sondern wir sollen mit Jesus bleiben, hinter Jesus zu gehen. Er hat uns nicht nur auf den Weg gestellt, sondern er will uns vor uns gehen. Er will uns durch den Heiligen Geist zum Ziele bringen. Er hat für uns alles gesorgt, nicht nur uns zu retten, sondern uns zum Ziele zu bringen. Er hat es für uns so einfach gemacht, auch den Anfang zu machen, aber auch das Leben. Ich staune manchmal und denke, wie oft es so schwierig wird, uns in so viel Kämpfen oder in solchen Nähe auch das Christentum dem Werke Gottes bringt. Obwohl es so einfach vorgesehen ist. Paulus hat es hier hingewiesen. Begebet euch zum Opfer. Das ist die Bedienung. Der äußere Mensch hat nichts mehr zu sagen. Er ist auf dem Altar. Der innere Mensch, er lebt. Wie soll er leben? In der Abhängigkeit, in der beständigen Abhängigkeit. Nicht ich organisiere jetzt, nicht ich plane jetzt, sondern ich habe mich jetzt völlig und ganz meinem Heiland anvertraut, ihm gegeben zur Verfügung. Er ist jetzt mein Herr. Sicher nimmt er meinen Willen nicht weg, aber er will hinweisen und sagen, wenn ich meinen Willen erfüllen werde, werde ich wieder fallen. Und Apostel Paulus warnt auch und sagt, wer da steht, mag wohl zu sehen, dass er nicht falle. Wachet und betet. Und am besten ist, wenn wir dann auch über unseren äußeren Menschen auch wachen. Er muss gekreuzigt werden. Vielleicht diesen Gedanken, was Paulus auch hier auch erwähnt, in dem Galater, der Frucht des Geistes, Galater 5. Vers 24. Liest jemand aus der Mitte noch? Galater 5, 24. Sie haben gekreuzigt oder sie kreuzigen das Fleisch. Es gibt keinen anderen Weg. Das hört sich nicht gut an. Und die Menschen würden eher sagen, wer will mit Jesus? Ja, ich will mit. Aber kreuzigen das Fleisch. Neue Wiedergeburt, dass der Geist, der innere Mensch lebt. Und das ist die Not. Nur, dass viele heutzutage den Namen vielleicht Christi nennen und tragen, aber kein Leben in sich haben. Welchen Dienst wir erfüllen sollen. Wenn ich jetzt zurück zu diesem Vers komme, Kapitel Römer 12, Vers 1, so begebet euer Leiber zum Opfer. Und dann weiter, was lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist wohlgefällig. Das, nach dem sollen wir streben. Das sollen wir suchen, dass wir das erfüllen. Das ist heilig. Das ist lebendig. Das ist, was Gott wohlgefällig ist. Und dann kommt das Wertvolle, was es heißt. Welches sei euer vernünftiger Gottesdienst? Das ist das Gottdienen, was der Herr von uns erwartet. Er will nicht meine Aktivität, nicht mit meine Werke. Er will mich. Und durch mich will er diese Werke tun. In uns haben wir nichts. Aber wenn wir diesen Weg begehen, und das hat er in Erwartung, solche kann er auch gebrauchen, als heilige Gefäße, die er dann nehmen kann zu seiner Zeit und gebrauche dort, wo er seinen heiligen Plan erfüllt. Es wird dann viel leichter uns, dass wir uns nicht anstrengen. Wo ist eigentlich mein Platz? Was soll ich tun? Welche Aufgabe habe ich zu erfüllen? Begib dich zum Opfer, lebendig, heilig dem Herrn. Und er kann dann dich benutzen. Das heißt, er nimmt den eigenen Willen nicht, aber er will, dass ich meinen eigenen Willen zur Verfügung in seinen Willen einfüge. Dass ich sage, Kinder, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Weil wenn ich nach meinem Wille gehe, werde ich ins Verderber wieder abrutschen. Kurzsichtig, zu schwach, zu stark ist die Finsternis. Aber mit Jesus wird er Sieg geben, wird er führen, wird er gebrauchen. aber ich soll schauen, dass ich diesen Gottesdienst in Heiligkeit, Gerechtigkeit erfülle. Dann wird es ganz einfach. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so könntet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Es heißt nicht, dass wir uns begnügen, ja, ich bin bekehrt und brauche jetzt nicht wachsen in der Erkenntnis. Nein, wir sollen suchen, wir sollen Hunger nach der Gerechtigkeit haben. Selig sind die, die da hungern und dürsten. Wir sollen bestrebt sein, immer noch mehr zu lernen, gebraucht zu werden. Aber das Einzige sollen wir doch, dass wir haben uns zur Verfügung gestellt. Ich möchte jetzt eine Frage stellen. Wie sieht es mit unserem Terminkalender? Ist wahrscheinlich bei euch junge Leute ziemlich ausgefüllt, oder? Dies und jenes muss man machen. So. Ich habe jetzt erkannt, wenn mein Kalender voll ist, dann kann der Herr mich nicht gebrauchen. Dann sagt er, was kann ich dir anvertrauen, weil bei dir ist ja der Kalender schon voll. Du hast ja keine Zeit. Was meine ich damit? Dass wir in unseren Dingen oft so beschränkt sind in unserer Zeit, das muss und jenes kommt, und der Herr sendet jemand im Wege zu mir. Ich rege mich dann auf. Ach, jetzt passt nicht rein. Ich habe jetzt meinen Plan und weise ab, gehe weiter. Für mich war so ein Spruch, den ich gezogen habe vor einigen Jahren, zu Weihnachten hat die Jugend so geschrieben, aber ich habe es mir an meinen Pinnwand hier hingemacht, dass ich immer wieder aufschaue und es lebendig bleibt. Und dann heißt es dort, dass sei bereit, die Leute zu begegnen, die der Herr dir heute sendet. Und die Arbeit zu verrichten, die der Herr durch dich heute verrichten will. Da darf ich meinen Terminkalender nicht auffüllen, sondern ich muss bereit sein, wenn der Herr jetzt jemand sendet, irgendwo ist kein Zufall, ist nicht kein, aber wenn ich jetzt keine Zeit habe, kann er nicht zu mir senden, kann mich nicht gebrauchen. Aber wenn er ihn sendet, dass ich dann es nehme, das ist vom Herrn, dass ich bereit bin. Herr, was willst du, was kann ich hier tun, dass ich dann auch in dem beitrage und tue. Dann ist es so einfach, das Christenleben. Man bleibt in dieser Abhängigkeit, wie Jesus uns vorgelebt hat. Er hat gesagt, ich tue nicht meinen Willen. Wenn Jesus, der Sohn Gottes, gesagt hat, ich tue nicht meinen Willen, dass auch wir nicht unseren eigenen Willen suchen sollen, sondern allen dem sucht er, den Willen meines Vaters zu tun. Dass auch wir dann kreuzigen unser Leib, unser eigenes Ich und sagen, ich bin gestorben, gekreuzigt, entmachtet, dass er nichts zu sagen hat. Und das unter Kreuz zu halten, gekreuzigt, muss tot sein. Aber inwendig lebendig, lebendig und diesen Gottesdienst, dass man zur Verfügung gestellt hat und Gott gebrauchen kann. Für mich war vielleicht so nebenbei ermutigend, wo ich jetzt auch in den Dienst so reinkam, nicht, dass man es gesucht hat, aber irgendwie hat es der Herr so geführt. Anfangen mit der Kinderarbeit, Jugendarbeit, dann später auch in die Mithilfe, in der Gemeindearbeit. Man fühlte sich irgendwie nicht würdig, auch jetzt noch nicht. Aber dann diese Berufung Moses war für mich etwas Wertvolles. Mose am Anfang hat diese Gedanken oder den Sinn Gottes bekommen, du, dass er dem Volke Israel, das damals in der Gefangenschaft in Ägypten war, er soll eine Hilfe sein. Er greift an mit seinem eigenen Ich, und Gott konnte diesen Mose noch nicht gebrauchen. Er sendet ihn in die Wüste, er musste zuerst die Schule Gottes durchgehen, 40 Jahre. In Ägypten haben die Menschen schon vergessen von Mose, aber Gott hat nicht vergessen. Auch er hat bestimmt jetzt schon alles eingestellt, auch die ganzen Versuche, sein Volk zu retten, er hiedet die Schafe oder die ist als Hirte da. Aber Gott hat nicht vergessen, wo er die Schule Gottes beendet hat, wo er ihn zu diesem Stande gebracht hat, wo er in dieser Abhängigkeit Demut war. Dann erschien ihm Gott und berufte ihn. Jetzt komm. Aber es ist ganz anderer Mose. Auf einmal sieht er keine Fähigkeit dazu. Er sagt, ich kann es nicht. Er ermutigt ihn, dann schließlich versucht er sich rauszuwenden und sagt, meine Sprache, meine Rede, ich kann es nicht. Und es ging so weit, dass Gott erzürnte über ihn. Weiß ich wohl das nicht? Ich sende dir den Bruder, der für dich reden wird. Und das hat mich dann damals auch so, warum baust du auf das, auf deine Fähigkeiten? Gott braucht deine Fähigkeiten nicht. Das, was du hast, das wirst du von Gott bekommen. Sei bereit, das zu tun, was er dir anvertraut. Tue das treu und gehorsam. Das wird ausreichen. Und das habe ich in meinem Leben beständig in Erfahrung gemacht. Oder zum Schluss kommend, auch wenn man nimmt auch die Jünger. Wir wissen, dass wo dieses große Volk sich versammelt hat und es 5000 waren, das andere Mal 4000 Menschen da waren. Und Jesus spricht, gebt ihnen zu essen. Man kann sich vorstellen, wie die Jünger, in welcher Lage sie da standen. Herr, wir haben ja da, und das hat jemand dann noch gefunden bei dem Jüngling, ein paar Broten und ein paar Fischen. Das reicht doch gar nicht, was können wir geben? Aber Jesus wollte ihnen zeigen, ihr habt auch wirklich nichts, aber kommt. Er nahm dies, was sie hatten, segnete es und gab es ihnen und sie gaben es dem Volk weiter. Ich denke, das war ein gesegneter Dienst, den die Jünger dann ausgeführt haben. Sie kamen zu Jesus, nahmen es, gaben es und gaben es weiter und alle wurden satt. Und das gibt Mut und es soll euch Mut geben, wenn vielleicht auch einer oder andere der Herr beruft, welche Art und Weise der Arbeit, er braucht einen jeden, aber dass wir genau in dieser Einsicht oder in solcher Stellung sein möchten, zum Opfer, da ich bin da, gebrauche mich, gib, wo du mich auch gebrauchen kannst, ich bin am Leibe Christi, dass ein jeder ist mit irgendwelcher Gabe vertraut, aber dass wir dann bereit sind, in Treue, in Gehorsam, das zu tun, was er vertraut, und indem ich der Herr uns segne. Wir werden dann auch abschließen, noch mit dem Gebet, wenn vielleicht jemand dann von den Mädchen noch schließt.